Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Gelassen Familie Lieben. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich komme gerade von draußen rein. Ich habe einen Spaziergang gemacht, ich bin erst so losgelaufen und dachte vorher, bevor ich jetzt anfange zu arbeiten, nutze ich jetzt nochmal ein bisschen die Zeit und drehe eine Runde an der frischen Luft und bewege mich so ein bisschen. Denn so morgen nur mit Kindern sind ja so oder so immer irgendwie eine Form von Stress im Sinne von Aufmerksamkeit, Beanspruchung und so weiter und so fort. Und dementsprechend reagiert unser Körper ja auch immer mit gewissen Botenstoffen, Stresshormonen, die ausgeschüttet werden. Und weil wir, ich sag jetzt mal ganz pauschal, modernen Menschen in der Regel viel zu viel von diesen Stresshormonen, im Prinzip sind die gar nicht schlimm und die brauchen wir auch für die Aktivierung. Und das große Problem ist nur, dass wir die meistens unzureichend abbauen, also dass wir viel zu viel davon ausschütten und dass es dann eben nicht zu einer Regulation und zu einem hinreichenden Abbau kommt und das kann eben unterschiedliche ungesunde Auswirkungen auf unser System haben, so viel also zum Hintergrund. Und ich habe das so auch gemerkt, ich hatte noch so viel Unruhe in meinem Körper und dachte mir, erst gleich geht's noch eine Runde raus, weil ich auch weiß, dass mehr Pausen mich eigentlich in allem, in Anführungszeichen, besser, ich möchte das eigentlich gar nicht so werten, aber ich bin dann geduldiger, ich bin dann kreativer, ich bin dann fröhlicher, sie machen, dass ich mich angenehmer fühle und ein angenehmeres Gegenüber bin, hatte ich einfach da den Bewegungsdrang so in mir und dann habe ich aber null darauf geachtet, was für ein Wetter ist und gehe so aus der Haustür, mir schlägt so richtig, ja, so Nieselregen in allen Facetten, dass man eigentlich noch durch so eine sprühende, nasse Wand läuft. Aber ich dachte mir, komm, Kapuze auflaufen, obwohl die Blätter im Park noch, die Bäume im Park noch keine Blätter tragen, war es dann da trotzdem irgendwie ein bisschen angenehmer und das war auch wirklich schön. Und ich habe eine schöne Runde gedreht und bin jetzt ganz aufgetankt mit frischer Luft und erzähle dir, was in dieser Folge passiert. Nein, ich erzähle dir nicht genau, was in dieser Folge passiert, denn das darfst du anhören bei dem Interview. Ich wollte unbedingt mal ein bisschen die männliche Perspektive, die Vaterperspektive, aber auch die Perspektive eines Familienberaters, eines Coaches, eines Begleiters, der eben insbesondere die Väter unterstützt. Und deswegen spreche ich in dieser Podcast-Folge mit Carsten Fonno. Es ist ein unglaublich spannendes Interview gewesen und ein unglaublich nettes und offenes Gespräch. Und ich wünsche dir viele Erkenntnisse und viel Inspiration daraus. Und möglicherweise ist das Interview ja auch eine Einladung an deinen Partner, an den Vater in eurer Familie und einfach ganz unverbindlich davon zu erzählen, hey, ich finde das spannend, ich finde das irgendwie ganz cool, vielleicht hast du Lust, dir das mal anzuhören. Also es nicht mit einer großen Erwartung zu formulieren, sondern wenn es dir gefällt und es dich begeistert und du es interessant findest, kannst du davon erzählen, was dich daran interessiert und kannst eine Einladung aussprechen, ohne jetzt die Erwartung zu haben, okay, dein Mann hört das und danach ist alles anders. Wir Frauen haben ja oft so riesengroße Vorsprünge in unserem Wissen, wir Mütter, sage ich jetzt mal, weil wir lesen und wir beschäftigen uns und auch darüber sprechen Carsten und ich übrigens. Und das führt meistens irgendwann zu Konflikten und wir rutschen in ganz unangenehme Rollen auch mit unseren Partnern. Großes Thema jetzt gleich in der Episode. Und deswegen ist es natürlich cool, wenn dein Partner oder wenn ihr auch als Paar diesen Podcast, diese Folge zusammenhört und ihr beide Zugang dazu habt. Aber wir dürfen einander eben auch immer Zeit lassen und sehen, hey, wo steht wer und nichts davon ist besser oder schlechter. Und bevor wir jetzt in das Interview mit Carsten starten, lese ich dir noch den Auszug aus einer E-Mail vor, die ich bekommen habe vor ein paar Tagen, nachdem ich einen Newsletter verschickt habe. Und wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dich aber dafür interessierst, dann kannst du das tun, indem du unten auf den Link in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes klickst und dich anmeldest. Schnupper einfach mal rein. Du kannst dich da auch jederzeit wieder abmelden, wenn es dir nicht gefällt. Aber im Newsletter erzähle ich eben persönliche Dinge aus unserem Familienleben, gebe Impulse dafür, wie wir unsere Kinder ins Leben stärken können, was es eigentlich dafür braucht, damit unsere Kinder ein hohes Selbstwertgefühl entwickeln, damit sie eben ja stark und selbstbewusst und in Verbindung mit anderen Menschen sein können. Und das kannst du einfach tun. Also du kannst einfach das Newsletter abonnieren, draufklicken. Und jetzt lese ich dir vor, was Alina dazu sagt. Liebe Juli, vielen Dank für deinen wundervollen Newsletter. Also alle sind immer wundervoll, aber heute ganz besonders. Auch ich zweifle immer mal wieder, ob das so richtig ist, was wir machen und welchen Weg wir für uns mit unseren Kindern gehen. Wenn ich dann aber sehe, wie unsere Tochter mit unserem Sohn umgeht oder wie sie selbstsicher sie das ganze Jahr über Karnevalskostüme trägt, dann weiß ich, dass wir alles richtig machen. Und entspannter wurde das alles auch durch euer Mentoring. Danke. Ja, liebe Alina, viele Grüße an dich und vielen, vielen, vielen Dank für diese wunderschönen Worte. Ich freue mich sehr, wenn du dich auch für unser Mentoring, also für unsere sehr, sehr persönliche und nahe Begleitung, die ist sehr stärkend und eben sehr hilfreich zu verstehen, hey, warum verhält mein Kind sich eigentlich so, wie es sich verhält? Was kann ich tun? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mit meinen eigenen starken Gefühlen umgehen, sodass ihr weniger zermürbende Konflikte habt und eben wieder mehr Intensität und Freude und Leichtigkeit in eure Beziehung bringt und du auch richtig merkst, hey, du kannst dein Kind stärken über eure Beziehung und das Transformierenleben macht einfach wieder viel mehr Spaß und ist weniger stressig, dann kannst du dich einfach bei uns informieren. Du kannst ebenfalls unten in die Shownotes klicken. Da ist auch ein Link, da kannst du dich einmal durch eine kleine Umfrage klicken. Das geht ganz schnell. Das geht einfach nur, um ein bisschen Orientierung zu geben, was deine Herausforderung ist. Und dann können wir einfach unverbindlich darüber sprechen, ob wir dich dabei unterstützen können. Und aus einem ganz bestimmten Grund, den ich aber jetzt hier noch nicht verrate, sage ich dir, zögere nicht zu lange, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, dich darüber mal zu informieren. Denn unsere Plätze sind sehr begrenzt und es gibt auch noch einige Neuigkeiten bald. Also starte da jetzt schnell rein, klick dich da durch, es geht ganz schnell. Du kannst auch den Podcast nebenbei weiterhören, das geht in einem anderen Fenster auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview mit Carsten von O und mir. Ich hatte mir eine Podcast-Folge gewünscht, tatsächlich, ja, auch nochmal sehr genau für Väter. Und ich glaube, dass du als Mann und als Vater mit mir diese Podcast-Folge viel besser machen kannst, als ich, ich alleine die vielleicht machen könnte oder auch nochmal da die Väter anzusprechen. Denn ich vermute, ohne jetzt genaue Statistiken zu kennen, aber ich weiß aus meiner Erfahrung, ja, dass es einfach ganz anders ist, mit Vätern zu arbeiten, dass Väter auch vielleicht auch nochmal was anderes sich wünschen oder brauchen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, Elterncoachings anzubieten, 2018, haben die sich ja natürlich auch an alle Eltern gewendet, aber eigentlich kamen nur Frauen. Eigentlich habe ich erst die letzten ein, zwei Jahre auch tatsächlich Väter, die mit teilnehmen und gleichzeitig ist auch immer noch ein bisschen anders. Und da würde ich mit dir einfach gerne drüber sprechen. Was sind deine Erfahrungen und wie erlebst du das? Und gleichzeitig sicher, dass du ganz vielfältig auch, auch Väter ansprichst. Und vielleicht dürfen wir da ein bisschen hinter deinen Vorhang gucken und du erzählst ein bisschen aus deiner Erfahrungsschatzkiste.
Gerne. Also ich freue mich, dass du, ich habe mich echt über deine Einladung total gefreut und jetzt hat es ein bisschen gedauert, ne, mit unserem Termin. Wir haben es geschafft und ja. Ja, gerne. Also das ist mein Thema und manchmal sind Väter wirklich anders. Meine Erfahrung ist aber, dass sobald so ein gewisser Sprung passiert ist, sind die Themen ganz genau die gleichen, wie ihr als Mütter habt.
Ja. Ja, spannend. Ja, du sagst gerade, wir sind tatsächlich dieses Jahr mit schon dem einen oder anderen Infekt ins Kita- und Betreuungsjahr gestartet. Deswegen, aber jetzt haben wir uns. Stell dich doch mal vor, Carsten, für die Menschen, die zuhören.
Ja, Carsten von O bin ich. Bin primär Vater, aber gleichzeitig auch selbstständig seit langer Zeit. Ich war 10 Jahre in der Entwicklungshilfe unterwegs, durfte echt wahnsinnig viel von der Welt sehen. Habe dann aber gemerkt, wo meine Tochter geboren ist, dass das nicht mehr geht, dass ich das nicht will. Und spätestens nach der Geburt meines Sohnes habe ich dann gemerkt, es gibt ganz andere, viel wichtigere Themen, nämlich die, die wir in der Familie tragen. Und ich habe dann quasi in der Entwicklungshilfe sozusagen in die thüringische Provinz gezogen und in die Familie. Und nach unserer Trennung, die wir ein Jahr nach unserem Sohn hatten, weil wir es nicht geschafft haben, unsere Themen wirklich anzuschauen, all das, was da so da war. Und wir uns viel zu spät Unterstützung geholt haben, immerhin dann zum Abschluss sozusagen haben wir das getan. Und ich habe dann gemerkt, obwohl ich schon eine systemische Ausbildung hatte, dass ich einen anderen Fokus brauche, dass es wirklich innere Arbeit eher der Fokus sein muss bei mir. Auch weil ich natürlich das möglich machen will, mit meinen, bei meinen Kindern wirklich da zu sein. Ja, ich habe dann eine familiensystemische Ausbildung gemacht, noch eine therapeutische Ausbildung, viele verschiedene Weiterbildungen gemacht, sehr körperorientiert, intuitiv mittlerweile. Also dieses klassische männliche, analytische habe ich immer auch, aber immer nur für einen kleinen Moment, weil ich merke, da kommen wir ein Stück nicht weiter. Die meisten Männer bewegen sich da sehr gut, merken aber dann irgendwann, hey, da passiert nicht so viel, da kann ich nicht so viel ausrichten. Und eigentlich ist die wirkliche Macht unterhalb vom Hals sozusagen, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Und das ist mein Arbeitsfeld. Und da bin ich einer der wenigen anscheinend, die als Vater da in dieser bedürfnisorientierten systemischen Schiene unterwegs sind. Und das ernsthaft, also ernsthaft gucken, wie, ja, wie verletzbar sind Männer, wie verletzlich sind Beziehungen zwischen Vätern und ihren Kindern und dem ganzen Familiensystem. Und ja, was brauchen die eigentlich? Was brauche ich eigentlich, ne? Also dieser Lernprozess geht natürlich auch immer mit mir einher. Ich habe das Gefühl, in manchen Bereichen bin ich einen kleinen Schritt weiter sozusagen, dass ich andere Männer mitholen kann. Aber auch ich bin ständig am Lernen, auch wenn ich merke, wenn ich 5, 6 Jahre zurückblicke, dass vieles einfach ganz anders und viel besser funktioniert. Und trotzdem wirst du das auch kennen, gibt es Momente, wo wir echt denken, hey, ernsthaft?
Ja, nee, die kenne ich gar nicht.
Du nicht.
Finde ich auch immer wieder so wichtig mit bei den Menschen, mit denen ich arbeite oder auch im Podcast und auf jeder Plattform zu erzählen, weil ich glaube, das macht unser Gehirn schnell, dass es so Idealbilder von Menschen aufbaut, wenn wir gewisse Dinge von denen hören. Auch hier herrscht mal das Chaos. Auch ich darf auf meine Routinen achten, mich selber gut versorgen, damit ich meinen Kindern gegenüber sein kann. Und ich glaube, wir sind alle manchmal an Punkten, wo wir denken so, wie geht es jetzt hier so an dieser Stelle weiter? Oder es fordert mich einfach sehr heraus. Also, was ich zu höre, es war bei dir auch so, dass es eigentlich erstmal für dich selbst erforderlich wurde und für eure Familie, dass du mehr eintauchst in das Thema Bedürfnisorientierung. In welcher Beziehung möchte ich eigentlich mit meinen Kindern stehen? Wie will ich mich dabei fühlen? Wie soll es meinen Kindern gehen?
Ja, wir haben natürlich alle wahrscheinlich Erfahrungen gemacht in unserer Kindheit, wo wir das eine oder andere im Nachhinein gemerkt haben, das hätte man vielleicht irgendwie auch anders machen können. Ich habe aber durch die Mutter meiner Kinder überhaupt diesen Einstieg in die Bedürfnisorientierung gefunden. Das musste ich, also ich habe eine Weile gebraucht, um das auch anzuerkennen. Und das ist oft so ein Thema zwischen Männern und Frauen, dass die Frauen, so wie du, oft einiges vorangehen, ne? Viel mehr Austausch haben, viel mehr Input haben, Bücher lesen, Bücher schreiben, Podcasts machen und hören. Und dann ist natürlich so ein erstmal so ein intellektueller Vorsprung, wo Männer sich dann oft eben nicht mehr auf Augenhöhe fühlen, ne? Wo sie sich zu langsam fühlen oder kritisiert für bestimmte Sachen, die sie eben nicht so gut hinbekommen. Und das ist was mir immer wieder auffällt. Und ich habe, ja, ich musste quasi vor die Wand fahren in vielen Bereichen, um zu schnallen, dass das so nicht weitergeht. Ne? Ich hatte eine Ahnung davon, dass ich anders mit meinen Kindern umgehen will, dass ich da anderes lernen muss, aber ich konnte es nicht. Ich wusste nicht wie und ich hatte keine Ahnung, wie ich mit meiner eigenen Emotionalität umgehe, wie ich damit überhaupt in Kontakt komme, wie was. Ich wusste im Grunde nicht mal, was lieben heißt, was bedingungslos lieben heißt. Ne? Das klingt, ist eigentlich gar nicht so banal, wenn ich das so sage. Ich glaube, vielen Menschen da draußen fehlt diese Erfahrung, bedingungslos geliebt zu werden und das durfte ich die letzten Jahre lernen, aber das hat eine ganze Menge gebraucht. Und ich habe dann dieses Thema Bedürfnisorientierung, Selbstreflexion über mich selber, Kontakt mit der eigenen Emotionalität, Abgrenzung, eigene Bedürfnisse dann immer mehr angenommen und gemerkt, hey, das macht einen Unterschied bei meinen Kindern. Die können sehr viel entspannter sein, ich kann entspannter mit ihnen sein. Und dieser riesige Zusammenhang, den wir alle eigentlich wissen, wenn es mir gut geht, wenn ich für mich sorge, wenn ich schaue, dass das im Gleichgewicht einigermaßen ist, dann spüren das die Kinder und schon haben wir viele der Konflikte, die wir sonst so haben, gar nicht mehr so stark. Und diese wirklich plastische Erfahrung, meine Kinder zeigen mir, was bei mir los ist. Und das dann mit so einer Forscherbrille aufzusetzen, statt im Kampf zu sein, das hat, glaube ich, einen großen Unterschied gemacht.
Ja, spannend. Kannst du vielleicht, ich ahne, was du meinst, aber wenn du sagst, deine Kinder zeigen dir, was bei dir los ist, kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben oder hast du vielleicht ein Beispiel?
Na, wenn meine Kinder wütend sind, wenn die aggressiv sind, wenn die gerade überhaupt nicht kooperieren können mit dem, was für uns so ein Ablauf normalerweise gut ist oder normalerweise gut funktioniert, dann hat das sehr wahrscheinlich was mit der Familienatmosphäre zu tun. Da gibt es einen sehr guten Grund bei den Kindern dafür, dass sie irgendwas erlebt haben und gerade nicht ausdrücken oder nicht einordnen können oder wie auch immer. Aber vor allem hat es auch damit zu tun, dass es möglicherweise meine eigene Wut ist, gerade weil ich über meine Grenzen wieder gegangen bin, total fertig bin in bestimmten Bereichen, eigentlich Zeit für mich gebraucht hätte, bestimmte Sachen vielleicht anders gestaltet hätte, dass ich eigentlich in dem Moment meine eigene Wut gar nicht gespürt habe und meine Kinder sozusagen das, ja, im bösen Falle müssen wir sagen, mein Ventil geworden sind in gewisser Weise und gleichzeitig aber auch mein Spiegel, zu mir zu zeigen, hey, das ist gerade, irgendwas ist gerade nicht in Ordnung, nimm das ernst. Und von meinen Ausbildern, meinen systemischen Ausbildern, habe ich diesen wichtigen Satz für mich gelernt, die Wut ist die Beschützerin meiner Grenzen. Und das
Ja,
hat,
schönes Bild.
ja, und da habe ich eine Weile gewartet oder ich musste eine Weile lernen, das wirklich zu akzeptieren. Und seit das so ist, hat sich vieles verändert. Die Wut ist nichts mehr, was ich unterdrücke, was ich nicht mehr haben will, sondern es ist ein wahnsinnig wichtiges Zeichen. Und ja, lange Zeit brauchte ich, oder am Anfang brauchte ich meine Kinder sozusagen ein Stück weit, mir das zu reflektieren. Mittlerweile bin ich da ziemlich gut in Kontakt und kann es viel besser für mich regeln.
Was würdest du sagen? Also, du hast gerade von dir berichtet, dass eigentlich so die Abtrennung, so ab dem Hals abwärts, also den Körper zu spüren, in dem sich ja unsere Gefühle, die Emotionen, ja, ich sag's mal, manifestieren und zeigen und es dadurch spürbar wird, dass du das eigentlich gar nicht wahrgenommen hast. Wahrscheinlich die meiste Zeit deines Lebens und deines Erwachsenenlebens. Also, du konntest es nicht so richtig wahrnehmen, wahrscheinlich auch schon gar nicht einordnen, da war eigentlich wenig Verbindung in deinem Körper und zu deinem Gefühl. Und würdest du sagen, dann sagst du, der Weg war jetzt irgendwie schon lang und nicht ohne. Ich glaube, das kann ich von mir auch sagen. Was würdest du sagen, wann bist du eigentlich wirklich da losgegangen, dass du merkst, oh, jetzt geht es hier nicht mehr. Sind es 3 Jahre, sind es 5 Jahre, sind es 10 Jahre? Ich vermute, du kannst es nicht klar so abgrenzen, aber so ungefähr für diejenigen, die zuzuhören.
Also ich bin immer noch gut dabei. Also ich hole mir auch selber Unterstützung, merke gerade in dieser Körperarbeit, intuitiven, emotionalen Arbeit ist noch eine Menge drin. Ich merke, dass ich immer noch an Wunden berührt werde, die viel früher noch aus der Geburt meiner Kinder sind. Ich glaube, dass das mit der Geburt meiner Kinder, mit meiner Tochter angefangen hat. Und dann natürlich in diesem Scherbenhaufen sozusagen, den wir in Beziehungen, als Elternbeziehung oder als partnerschaftliche Beziehung dann da hatten. Da hat es am stärksten angefangen und da hatte ich plötzlich auch, erst nachdem ich ein bisschen brauchte, um das zu verarbeiten, gemerkt, hey, jetzt habe ich Raum, jetzt habe ich die Perspektive, es lohnt sich damit zu beschäftigen. Und das ist oft bei vielen Männern so, dass sie erstmal scheitern müssen oder so massiv vor die Wand fahren, dass sie sich erlauben, Unterstützung zu holen oder sich wirklich damit zu beschäftigen, es zuzulassen. Und ich glaube, dass es viel mit Angst zu tun hat bei uns Männern, Angst und Scham vor dem, wirklich zu fühlen, was wirklich da ist, anzunehmen, was wirklich da ist. Das wird bei euch Frauen nicht anders sein, aber Männer haben, glaube ich, nochmal eine andere Schwierigkeit, das überhaupt als Möglichkeit zuzulassen. Wir sind so drauf getrimmt, Lösungen zu finden, weiter zu funktionieren, uns abzulenken, immer wieder drüber hinwegzugehen und zu hoffen, dass es dann irgendwie alles besser wird, bis hin zur massiven Frustration der Frauen an unserer Seite. Und ich glaube, dass da ein riesen, riesen Gewinn drin ist, sich wirklich also zuzulassen, dass all diese Gefühle, die da sind, die ich die ganze Zeit unterdrücke, dass die wahnsinnig wichtig sind. Und trotzdem ist der Weg dahin nicht so einfach. Auch heute merke ich, dass ich mich in bestimmten Situationen total verschließe und vieles nicht mehr so spüre, wie ich das vielleicht eine Woche vorher gespürt habe. Ich glaube, das war auch so dieser Werdegang, dass ich mich unheimlich viel betäubt habe, ich unheimlich viel Action unterwegs war und tolle Sachen erlebt habe, viel Alkohol getrunken habe, viel Unverbindlichkeit gelebt habe. Auch aus einer Flucht heraus eigentlich zu fühlen, wie man so schön sagt, was gefühlt werden muss. Und da habe ich ziemlich lange gebraucht, ehrlich gesagt, um das irgendwie zu schnallen. Und auch jetzt bin ich immer noch dran. Aber ich merke, dass es in der Arbeit einen großen Unterschied macht, dass ich viel mehr spüre bei mir und beim Klienten auch, selbst in den Seminaren in der größeren Runde und kann das eben gleich verwenden, sozusagen als Tool für meine Arbeit.
Ja, das ist gut, dass du das so betonst, weil auch das, also ich, genau wie du, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nicht irgendwie in Begleitung war und im Coaching, weil bei mir kam irgendwann der Punkt aus diesem Gefühl von Scham und Unzulänglichkeit. So war das zumindest so in meinen 20ern, als ich tatsächlich auch schon gesundheitsbedingt die erste Therapie machen musste, weil mein System eigentlich gar nicht mehr so mitgemacht hat. Da war das aber noch, habe ich mich total stigmatisiert gefühlt. Mir war das, also ich habe mich wirklich dafür geschämt, zu sagen, ne? Ich konnte nicht mehr anders. Ich bin in die Klinik gegangen. Und irgendwann kam, aber auch ja, so mit der Geburt meiner Söhne, als ich merkte, ah, oh, jetzt kratzt das aber noch mal sehr viel tiefer an anderen Themen. Da habe ich dann irgendwann begriffen, ach, es ist eigentlich erstmal eine Rieseneinladung. Und jetzt will ich auch, wenn ich weiß, ich also diese Themen sind da, jetzt will ich damit weitergehen. Und für mich ist es so, so normal. Und auch vielleicht ist es gerade bei Eltern, ohne das zu sehr verallgemeinern zu wollen, aber auch mal, du bist nicht fertig. Du bist auch nach unserem Coaching, nach unserem Seminar nicht fertig, aber ein ganzes Stück weiter auf deinem Weg und es geht so weiter. Und eigentlich, wenn du weiter vielleicht ja, was wie eine Abkürzung oder eine Intensivierung dessen möchtest, dann ist ja eine Begleitung ja das A und O, weil wir uns ja selber irgendwie gar nicht so spiegeln können. Das finde ich auch nochmal gut, dass die Hörer und Hörerinnen das auch nochmal von dir hören. Ich erzähle das auch immer so oft genau, dass wir auch unsere Herausforderungen haben. Und ich habe manchmal den Eindruck, so ist es bei mir, ohne jetzt auch schwarz-weiß zeichnen zu wollen, vielleicht sind wir Frauen manchmal schneller durchlässig und kommen irgendwie schneller in diese Situation. Oh, jetzt muss ich hingucken, weil das so doll an mir rüttelt, seelisch und körperlich. Und als wären manchmal so die Abwehrmächte, als wären die Trennwände vielleicht ein bisschen dicker bei vielen Männern zudem, wenn man das mal so bildlich sagen möchte. Und ich erlebe auch das so, dass Wegschieben für viele Menschen ja generell leichter ist. Kennst du das, wenn Menschen gerade so mit der bedürfnisorientierten Erziehung sagen, ja, ich glaube da aber nicht dran? Hast du das schon mal gehört? Das ist so ein bisschen, also, ich glaube an, ja, an Automobilität glaube ich nicht. Weil wir haben ja wissenschaftliche Erkenntnisse, aber kennst du das auch? Weißt du das auch manchmal?
Das höre ich zum Glück wirklich selten. Ich merke wirklich, zu mir kommen Paare oder Väter, die wo da echt schon viel vorher passiert ist, ne? Wo da viel auch Druck da ist. Also das, was ich vorhin gesagt habe, dass Männer zu mir kommen, weil sie den Druck spüren, meine Frau ist da weiter. Und dieses Thema Bedürfnisorientierung ist die ganze Zeit schon da und ich komme nicht hinterher. Ne? Geht es gar nicht mehr um die Glaubensfrage, sondern ich muss mitkommen, sonst fällt mir hier alles zusammen. Also, aber das stimmt schon. Ne? Also ich glaube gerade, ich würde mal behaupten, hier in den Provinzecken, ne? Ob das jetzt irgendwie im Schwarzwald oder auch vor allem im Osten ist, in ländlichen Bereichen, wo wir eine lange traditionelle Linie der autoritären Erziehung haben, die sie weiterzieht. Und ich glaube, das ist für mich auch wichtig hier, gerade weil ich wieder in den Osten gezogen bin, das zu verstehen, dass hier nochmal dass hier eine andere Erfahrungsgrundlage ist, die gar nicht so weit zurückliegt, wo Autorität quasi das Einzige war, sozusagen, was Orientierung gegeben hat. Autorität, die immer wieder auch Angst macht, aber wo nichts daneben entstanden ist. Und das ist das gerade, was ein Stück weit bei mir passieren musste und bei vielen anderen auch. Und ich glaube, dass es eher so eine Angst davor ist, die Erfahrung zu machen, ja, jetzt entscheide ich mich dafür und dann komme ich plötzlich trotzdem in beschissene Situationen und ich weiß nicht weiter und ich bin ohnmächtig und dann kriege ich vielleicht noch einen blöden Blick von der Seite und ich muss mich wieder zurückziehen und merken, ich bin hier gescheitert. Ich glaube, das ist wichtig in der Bedürfnisorientierung, dass wir, wie du sagtest, dass wir dranbleiben, dass das ein Weg ist, den wir beginnen und der fängt damit an, unsere eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Lange Zeit ist ja immer, wir drehen uns die ganze Zeit um unsere Kinder, wollen alles perfekt machen, integrieren jedes tolle Konzept, was da, wo wir auch drüber geschrieben haben. Und dann gleichzeitig überfordern wir uns maßlos, weil das Fundament noch nicht da ist. Und das Fundament steht und fällt eigentlich mit Kontakt mit dem, was wir eigentlich brauchen in bestimmten Situationen. Und das lässt sich nicht in ein paar Wochen erlernen.
Nee, also ich muss das sagen, ich wusste vor meinen Kindern gar nicht, also ich habe, glaube ich, den Begriff Bedürfnisse synonym zu Wünschen oder, also ich hatte gar keine Klarheit in dem Begriff und noch viel weniger wusste ich auch tatsächlich um so unsere seelische Architektur der seelischen Grundbedürfnisse. Ich war komplett ahnungslos. Und ich glaube auch selbst noch über die Babyzeit mit Attachment Parenting, war mir das auch alles irgendwie noch nicht so klar, ne? Also das kam wirklich auch mit dem Aufwachsen meiner Kinder und naja, Social Media leistet ja auch so seinen Beitrag. Ich glaube, wir alle, die irgendwie so Kinder haben, die so in den 2008er, 9er, 10er und ne, so Jahren, also wo einfach auch viel mehr Informationen verfügbar wurde, sind da, glaube ich, erstmal überhaupt selber dann auch so mit reingewachsen. Oder kennst du Menschen, die schon vor 20 Jahren sagen konnten, nee, das ist mein Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, was sich da jetzt gerade meldet?
Absolut nicht. Also ich kannte niemanden.
Dachte, dass du noch gar nicht so alt bist.
Ja. Knapp über 20, ne? So.
Ja.
ja, absolut. Ich glaube, wir sind da noch dran. Ich sage immer zu meinen Vätern, wir sind hier Pioniere. Und auch mit Fachkräften, die in diesem Bereich
Absolut.
arbeiten. Hey, ihr seid Pioniere, weil das in der Tat, es gibt noch keine guten Antworten darauf. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Vorbilder. Wir üben alle gemeinsam und wir scheitern alle gemeinsam. Und wir finden aber auch gemeinsam Ansätze, die uns weiterbringen. Und ich glaube, eine Sache ist, die ist für Männer nochmal wichtig. Wir als Männer haben in den meisten Fällen, was das Thema Grenzen und Bedürfnisse angeht, von unseren Müttern gelernt. Gerade weil Väter noch mehr weg waren, möglicherweise, oder überfordert waren mit Situationen oder noch autoritärer unterwegs waren oder keine Ahnung wo waren, haben wir im Grunde durch die ersten Frauen an unserer Seite gelernt, wie ernst das Ganze genommen wird oder nicht. Und natürlich waren auch viele Mütter in der Generation vor uns und davor auch massiv überfordert mit all dem, über das wir mittlerweile sprechen. Und es war meistens gar kein Thema, weil ganz andere existenzielle Themen gerade bei uns der Fall waren. Das heißt, für mich geht es da nie um Vorwurf, aber gleichzeitig auch dieses Einordnen. Wir haben vor allem von unseren Müttern gelernt, wie liebenswert wir sind, wie ernst wir genommen werden, wie ernst wir in unserer Wahrnehmung genommen werden. Und dann haben wir Mechanismen gefunden, damit umzugehen, ne? Um die Beziehung nicht zu gefährden, gut in der Familie halbwegs harmonisch zu sein. Und das hat Männer oft in so eine Position gebracht, da mache ich mal lieber, was irgendwie alle sagen oder was meine Frau sagt oder die Mutter meiner Kinder und ich schaue dann mal, wie ich damit zurechtkomme, ohne dass es mich völlig überfordert. Aber so eine eigene, wirklich eigene Entwicklung zu machen, eine eigene Position zu finden, zu entdecken, wie wertvoll wir sein können und wie wichtig unsere innere Haltung, unsere Stimmung, unsere Emotionalität ist für unsere Kinder, das ist ein Weg, der vielleicht auch deswegen ein Stück weit schwieriger fällt. Und weil wir als Jungs bestimmt öfter gesagt bekommen haben, ne? Du heul doch nicht so rum, ist doch schlimm, reiß dich zusammen. Ich weiß, dass es auch viele Mädchen gehört haben, aber meine Hoffnung ist, dass es bei Mädchen immer noch mal ein bisschen mehr Spielraum hat, sozusagen größeres Spektrum an Emotionalität. Und ich weiß, dass es auch ganz anders sein
Das
kann.
ist sehr unterschiedlich auch, ne?
Genau. Aber diese individuellen Unterschiede sind für mich oft viel wichtiger als die geschlechtlichen. Das merke ich an der Stelle. Ich kann, ne, also viele, viele Mütter haben zwar ein unfassbar großes Wissen in diesen Bereichen und können vieles irgendwie so schon echt wunderbar zusammenknüpfen und gleichzeitig in der praktischen Umsetzung ihrer eigenen Bedürfnisse und Grenzen, eine Kommunikation, die nicht herablassend ist, sondern wirklich wertschätzend und den anderen respektiert in dem, was gerade eben noch nicht gelingt. Das ist was eben genauso Übung braucht, wo ich merke, dass nicht nur Männer sozusagen da lernen.
Ganz und
wollen.
Gar nicht. Also ich muss sagen, wann immer ich versuche, auch so für mich auf den Punkt zu bringen, hey, an welcher Stelle arbeite ich eigentlich mit den Menschen, ich habe eigentlich die totalen Expertinnen da sitzen, die haben alle, genau wie ich erkenne mich darin ja wieder, gefühlt so ein duales Studium nochmal in Erziehungswissenschaften gemacht, weil sie alles lesen und konsumieren zu dem Thema, weil es ihnen so wichtig ist und gerade an den Punkten, aber wie lebe ich das denn? Wie komme ich von der Theorie in die Praxis? Das ist eigentlich so das Hauptsächliche. Klar geben wir auch immer noch mal ein bisschen Wissensfeinheiten mit rein, aber es ist oft minimal. Ne? Da geht es wirklich ganz viel um die Praxis, aber auch um diesen Punkt. Ich habe die Sarah Hundhausen bei mir mit im Team, die eben die paarberaterischen Aspekte macht, einfach weil das ihre große, große Leidenschaft ist. Und sie, das finde ich ganz schön, sie nimmt ganz oft auch so diese Position für die Männer ein. Das ist immer ein bisschen unbequem auch im Coaching, weil ja, und dass wir Frauen vielleicht dann auch schnell schon mal so, ja, das macht mein Mann auch und oh ja, das ist bei uns auch so und das ist auch alles okay, wir sind alle Menschen. Dann gleichzeitig sagen, hey, ihr habt seit Jahren studiert ihr dieses Thema und genau dieser Vorsprung, das ist die Männer oft unglaublich ja, überfordert, an welch anderer Stelle. Ja, wir Frauen oder die Frauen dann oft so stehen. Was würdest du dann sagen, wie können Frauen ihre Männer denn da vielleicht gut abholen? Das ist, glaube ich, oft auch so ein, die Löwenmama springt jetzt hier auch noch vor das Kind und es ist eigentlich der Vater, weil sie auf einmal Angst hat, dass es nicht bedürfnisorientiert ist, das könnte dem Kind schaden. Und das tut ja keiner Beziehung gut, ne? Was ist so deine Erfahrung damit?
Das ist natürlich einer der, wenn ich da eine sehr prägnante Antwort hätte, die bei allen umsetzbar wäre, dann würde ich mir, glaube ich, über nichts mehr Gedanken machen müssen. Aber ich glaube, es fängt damit an, dass wir uns gegenseitig, vor allem Mütter eben, die da vorangehen, zu überprüfen, welche Haltung bin ich denn gegenüber dem Typen, mit dem ich da Kinder habe. Wie gehe ich mit dem um? Sehe ich da wirklich eine Augenhöhe? Oder gucke ich die ganze Zeit von oben herab sozusagen, habe da ständig eine Erwartungshaltung, eine Bewertungshaltung, die ich eigentlich bei meinen Kindern die ganze Zeit vermeide, wo ich das genau eigentlich ganz gut hinbekomme. Und dann habe ich dann einen erwachsenen Mann bei mir, den ich eigentlich vielleicht sogar mehr oder weniger in der kindlichen Position lasse, weil das zweite, dritte Kind sozusagen gefühlt ist. Also die Aussage höre ich so oft und es tut mir immer so leid, einerseits für die Männer und auch für die Frauen, weil das natürlich auch eine total frustrierende Position ist, zu merken, ich gebe mir so viel Mühe, ich gebe hier so viel rein, ich halte so viel in diesem Ganzen und dann erlebe ich ihn so. Und ich glaube, es braucht für die Männer den Raum, erstens die Entwicklung selber zu machen. Ich habe wahnsinnig viel Druck von allen möglichen Seiten gehabt, aber die eigentlichen Entwicklungen, die konnte ich erst machen, als ich den Raum hatte, durchzuatmen und zu gucken, hey, nee, wie kriege ich das gut hin?
Ohne
Und
dass
dann,
dir halt jemand so auf dir auf die Finger guckt wahrscheinlich, ne? Und
ja.
so
Und die
kontrolliert.
meisten, das hat viel auch mit unserer Muttererfahrung vielleicht auch zu tun oder mit unserer eigenen Elternerfahrung, dass wir erstmal dann wieder uns zurückziehen. Ja, die Mutti wird schon recht haben, ne? Und wenn wir aber merken, wir sind eigentlich in einer Mutti-Beziehung mit der Partnerin eigentlich an unserer Seite, wo wir uns gerne wünschen, auf Schulterhöhe, auf Augenhöhe miteinander zu sein, gemeinschaftlich verantwortlich für diese Familie, die wir haben, dann ist das natürlich eine beschissene Grundlage. Und das kann ich natürlich, das hat zwei Seiten. Das heißt, ich muss als Frau gucken, wie viel respektvoll gehe ich mit ihm um? Wie sehr habe ich akzeptiert, dass er in so einer kindlichen Unterstützerrolle ist? Und wie sehr kann ich mich da auch ein Stück weit zurücknehmen, aus der Überverantwortung raus, Raum geben und wirklich für meine Grenzen, für meine Bedürfnisse Verantwortung übernehmen und möglicherweise mich aus Sachen zurückziehen, wo ich dann auch den Raum lasse, dass der Mann eigenverantwortlich dort seine Lernerfahrung macht. Und für den Mann heißt es natürlich auch, hey, wenn ich das merke, dass ich nicht in diese alten, vielleicht nicht so hilfreichen Muster gehe, mich zurückzuziehen oder für mich zu kämpfen, dass ich doch endlich gesehen werde in all dem, was ich so tue. Und weil das ist oft auch ein Thema, dass Männer das Gefühl haben, ja, wo denn noch? Ich reiß mir doch schon den Arsch auf an allen Stellen. Und das wird nicht gesehen, genauso wie Frauen sich oft in ihrem nicht gesehen fühlen. Und so ist das so ein Kampf, sich gegenseitig zu zeigen, wie viel wir denn eigentlich machen. Und das kostet unheimlich viel Kraft.
Es
Also
braucht
das,
auch so Präsenz, ne? Wir können dann
ja.
eigentlich gar nicht bei diesen kleinen Menschen sein, die einfach eine große Präsenz und Feinfühligkeit von uns benötigen, damit wir ihr Verhalten, aus ihrem Verhalten und ihren Gefühlen ihre Bedürfnisse heraus erkennen können.
Ja, und ihr habt den Vorteil als Mütter vielleicht noch als Ergänzung, dass es einen gewissen Vorbildcharakter gibt, ne? Ob wir jetzt alles bei unseren Müttern so übernehmen wollen oder nicht, spielt noch mal keine Rolle. Aber es ist so, es war Standard, dass Mütter in diese Aufgabe irgendwie dann da reinwachsen. Und das, also so dieser, und das ist ja auch heute noch so, ne? Als Mutter übernehme ich die Verantwortung, die ich da eben habe mit meinen Kindern, in der Selbstverständlichkeit, die für viele Väter in der Geschichte nicht selbstverständlich war. Das heißt, es gibt ein Vorbild, an dem ich mich auch reiben kann und aus dem ich mich weiterentwickeln kann. Und bei vielen Männern ist das nicht der Fall. Gerade wenn wir bedürfnisorientiert Vater sein wollen, dann haben viele diese Erfahrung nicht gemacht. Dass sie einen Vater da an der Seite hatten, der da irgendwie eine Idee von gibt oder der erste Schritt gegangen ist. Ich hoffe, da sind viele da draußen, die mir jetzt widersprechen. Meine Erfahrung ist aber, dass das oft nicht der Fall ist. Und dass es dann vielleicht noch schwerer wird, gerade wenn ich einen Vater erlebt habe, der in seiner Partnerschaft eher zurückgewichen ist, eher rausgegangen ist, nicht wirklich in Kontakt gehen konnte und nicht wirklich auf diese Ebene gehen konnte, die wir uns eigentlich in unseren Partnerschaften wünschen. Und das macht es vielleicht auch noch mal einen Ticken schwieriger.
Ja, ich hatte mir auch eigentlich genau das, hatte ich mir gerade notiert, als du das, so diese Dynamik in der Paarbeziehung, die Frau guckt eher so von oben herab oder ne, ich bin weiter oder ist ungeduldig, dass es ja eigentlich auch in Verbindung damit steht, mit ja, vielleicht, um es mal so, die fehlenden Väter. Also anders als noch bei unseren Großeltern, wo ja tatsächlich kriegsbedingt einfach wahnsinnig viele Väter gefehlt haben. War es dann in der Generation darauf, der Vater war arbeiten, ganz, ganz traditionell, klassisch. Also es fehlt da ja nochmal Es fehlt einfach tatsächlich auch das Vorbild eines Vaters, der sich mitkümmert. Ne? So, und wir hören es ja auch heute noch, ah, mein Mann hilft mir. Und so, ne? So, hä? Wobei, bei der gemeinsamen Erziehung, ne? Der gemeinsamen Kinder, dass das ganz einfach fehlt. Und bei den Frauen, das eigentlich in ein anderes Extrem geht, weil wir dann so sehr erlebt haben. Eine Mutter stellt sich total zurück. Man kann sich gar nicht daran erinnern, was hatte meine Mutter eigentlich für ein Privatleben, in Anführungszeichen, neben all dem. Das sind natürlich Extreme, die da aufeinander prallen. Und ich glaube, das ist es so gut, dass wir jetzt gemeinsam auch darüber sprechen, weil das ganz vielen Menschen, die heute ja wie wir auch Eltern sind, gar nicht bewusst ist, was für riesigen Herausforderungen da stehen. Es fehlen Vorbilder. Wir sind so stark geprägt in diesen Rollen. Es kann eigentlich oft nur zu starken Konflikten kommen. Und das ist total normal, ist dann nicht unbedingt alleine oder mit nur einem Buch rauszukommen. Was machst du mit den Vätern, mit den Familien? Wie geht das? Das interessiert mich, weil ja auch, ne, ich weiß, dass du sehr kreativ und mit denen arbeitest und auch sehr besondere Zugänge hast. Lass uns mal ein bisschen, lüfte mal ein bisschen den Vorhang.
Also so wahnsinnig kreativ ist es, glaube ich, nicht, aber es ist, ich erlaube mir intuitiv einfacher, das klingt wirklich ein bisschen platt, aber das da sein zu lassen, was gerade da ist. Das heißt, wir gehen natürlich in irgendwie erstmal eine analytische Sortierung ein bisschen. Wir haben eine grobe Vorstellung, wo es hingehen kann, aber ich ziehe die Väter aus dem üblichen Gedankenkreiseln raus, aus den üblichen Mechanismen, die sie haben, um Lösungen zu finden, wo sie bisher nicht weitergekommen sind. Und da geht es dann oft so, dass ich, ne, dass wir unseren Körper zum ersten Mal wieder so richtig wahrnehmen, dass wir spüren, was ist denn da eigentlich da, was für eine Last trage ich zum Beispiel, wie fühlt sich mein Herz an, sozusagen, so Dinge, damit steige ich nicht gleich ein, weil das für viele Männer erstmal irgendwie irritierend ist, ne, und weil sie dann merken, oh, ich spüre gar nichts und so, und das kenne ich natürlich auch. Aber es macht einen Unterschied, rauszugehen aus diesem Ganzen, was wir bisher haben. Das heißt, ich werde kein klassisches Coaching machen, ne? Mach das, das und das und dann wird es alles gut, sondern wirklich diese mehr Kontakt zu dem, wer bin ich als ganzer Mensch? Wer bin ich in meiner ganzen Emotionalität? Was für eine Angst ist da möglicherweise da? Was für eine Wut? Und wenn ich sie spüre und das zur Verfügung stehe, dann ist es oft so, dass die Männer das dann auch leichter spüren können. Und dann haben wir plötzlich das, dann haben wir es da. Na, und damit können wir dann arbeiten. Dann können wir gucken, okay, was sind da für Themen dahinter? Was braucht es? Was ist vielleicht noch als Schritt notwendig, vielleicht in die eigene Kindheit, die eigene Beziehungserfahrung davor zu schauen? Da sind die üblichen systemischen Methoden, die ich da immer mal mit reinnehme. Aber eigentlich geht es oft um dieses in Kontakt zu gehen mit dem, was ich meistens jetzt in der Sitzung schon spüre, und damit auch ein Bewusstsein zu haben. Also ja, eigentlich geht es immer um mehr Bewusstsein von dem, was eigentlich los ist. Und dann natürlich in diese Handlungsfähigkeit zu kommen. Ich bin hier nicht das dritte Kind. Ich bin ein Mann, der vielleicht Erfahrung gemacht hat, dass es ihm schwieriger macht, in diese Verantwortung reinzugehen. Aber ich kann hier viel mehr gestalten, als ich bisher dachte. Also dieses klassische Empowerment, was man im Frauenbereich gut kennt, ist eigentlich nichts anderes als das, was ich auch mache und einige Kollegen da draußen auch. Männer zu bestärken, dass sie nicht nur wichtig sind für die Familienatmosphäre, sondern auch, dass sie massiv gestalten können, dass sie sowieso die ganze Zeit schon gestalten, ob das durch ihren Frust, durch ihren Rückzug, durch ihre Aggression oder was auch immer ist, sondern dass sie dem mehr bewusst haben, okay, hier kann ich gestalten und wenn ich die Beziehung zu meiner Partnerin und zu meinen Kindern anders will, kann ich derjenige sein, der die Initiative dafür ergreift. Oder ich kann, und das hat bei mir eine Weile gedauert, die Impulse von der Frau an meiner Seite, der Mutter meiner Kinder, anders annehmen als früher. Weil viele, viele Männer eben weibliche Übergriffigkeit erfahren haben, in verschiedensten Formen, verschiedensten Kontexten, ohne da jetzt irgendwie in die Schuldzuweisung oder irgendwas zu gehen. Das war eben das, was viele dachten, das wäre der einzige Weg. Und deswegen erstmal zögerlich sind, als erwachsener Mann da wahnsinnig viel Wohlwollendes anzunehmen, weil sie die Erfahrung vielleicht noch nie gemacht haben. Und trotzdem gibt es eine Menge Frauen da draußen, die eigentlich genau in dieser wohlwollenden Haltung sich mit den Männern an ihrer Seite weiterentwickeln wollen. Und das muss auf beiden Seiten sozusagen eine Zulassung brauchen, oder, ne, oder
Absolut.
entstehen. Und das ist, glaube ich, das, was bei den Männern passiert, dass sie merken, okay, hier ist meine Verantwortung, hier ist meine Verletztheit, aber hier ist auch mein Handlungsspielraum. Und der
Ja.
wird mit der Zeit immer größer und das ist was echt Schönes zu beobachten.
Ja, ich finde schön, dass du das Wort Verantwortung, das nutzt du ja, glaube ich, auch in deinem Angebot, ne? Väterliche Verantwortung, weil viele Menschen kommen erstmal ja oft so mit diesem Verantwortung, fühlt sich irgendwie gleich fast so mit einer Last oder vielleicht auch sogar mit einer Schuld an. Und genau das, was du sagst, Verantwortung, wenn man das schafft, die Wahrnehmung vor der eigenen Verantwortung in Gestaltungsmöglichkeit und Selbstwirksamkeit zu verändern. Ich finde, das sind die, ja, sind tolle Prozesse einfach, bei denen man dabei sein darf und die man begleiten darf. Und ja, ich habe jetzt noch so, es ist vielleicht ein bisschen eine persönliche Frage, die mir noch so ein bisschen im Hinterkopf rumschwirrt. Das, was du, was kommt jetzt? Das, was du tust mit Menschen oder auch wenn du mit ihnen im Gespräch bist, dafür brauchst du und die hast du so ganz feine Antennen und Wahrnehmung. Vieles spürst du eher beim anderen. Natürlich läuft es auch über unsere Sinne und all das. Was glaubst du, woher hast du diese Fähigkeit, Menschen so zu fühlen? Die du ja wieder freigelegt hast eigentlich in deiner eigenen Arbeit. Was denkst du?
Ich glaube, dass es immer da war, ich aber damit nicht umgehen konnte und, ne, und Mechanismen gefunden habe, um das zu übergehen, möglichst nicht zu spüren, weil es vielleicht auch existenziell bedrohlich gewesen wäre, dass wir in unseren Beziehungen Erfahrungen machen, wo wir so ein bisschen abchecken müssen, ne, wie ist jetzt gerade die Lage und dadurch ein Sensorium weiterentwickeln. Und ich merke, wie mich das auch jetzt noch berührt, wenn ich darüber spreche, so zu gucken, hey, wo, also das macht, passiert natürlich als Kind total unbewusst, wir haben da keine Begriffe, keine Sprache für und trotzdem passiert es, abzuchecken, ist es jetzt gerade sicher in dem Moment, ne? Kann ich mich hier so in der Art und Weise bewegen? Und es auch in Beziehungen später, dass das Sensorium möglicherweise gestärkt wird, weil wir bestimmte Erfahrungen immer wieder machen. Und dann ist es aber auch was, was, wie du sagst, das freigelegt werden muss, ne? Von den Mauern, wie auch immer wir uns die vorstellen, von dem Schmerz, der uns davon abhält, von der Angst vor allem überhaupt das zu fühlen. Und das sind immer sehr bewusste, auch begleitete Schritte, die ich da mache. Und immer wieder eine Erinnerung, ne? Unser, man muss da gar nicht allzu metaphysisch werden, ne? Das Herz öffnet sich, das Herz schließt sich, wenn man das als Bild verwenden will. Und manchmal bin ich empfänglich für sehr empathische Prozesse und manchmal eben auch gar nicht. Dann ist ja alles zu und dann ist aber immer mehr der Schritt, dann zu gucken, ey, was ist da gerade los? Warum ist das gerade so und warum habe ich das nicht gemerkt? Und das muss jetzt nicht jeder machen, ne? Das mache ich, weil das täglich Brot ist und ich merke, dass da viel Schätze auch in der Arbeit liegen. Aber für mich war es ein Riesenunterschied, wirklich auch bei meinen Kindern zu spüren, wenn bei denen gerade was, ja, was hochkocht, ne? Das kann eine Unsicherheit sein, eine Angst, eine Wut oder was auch immer, dass ich nicht nur irgendwie Gerede dazu brauchte, um das zu interpretieren, sondern ich konnte es wirklich spüren und ich konnte die Resonanz zwischen mir und den Kindern spüren und das auch in der Partnerschaft. Also es ist schon sehr persönlich, aber ich glaube, vieles davon haben wir alle in uns. Ne?
Absolut,
Man
ja.
muss da keinen, muss jetzt nicht auf irgendeine auf ein Olympiatraining gehen dafür. Vieles sind kleine Schritte, die oft eben auch mit dem Durchgehen durch die Angst zu tun haben. Und da bin ich immer wieder drin, auf einer verschiedenen Ebene, auf einer anderen Ebene, immer mehr sozusagen da zu lernen. Und meine Erfahrung, das wirst du vielleicht auch kennen, umso tiefer wir mit unseren Themen gehen, die wir auch nie so richtig alle weg haben, aber die immer weniger belastend werden, weniger Trigger, Anker werden, umso mehr kann ich auch mit den Männern sozusagen in die Tiefe gehen, immer leichter, geht das an der Stelle dann.
Ja, also hast du eigentlich das, was eine Überlebensnotwendigkeit in der Kindheit war und was ja auch immer eine gewisse, also sowas berührt mich immer sehr, ne? Weil ich kenne es ja aus meiner eigenen Biografie und aus zahllosen anderen Biografien der Menschen, die ich begleiten darf oder die, ne, du und ich begleiten dürfen, dass es eigentlich so tragisch ist, dass wir gewisse ja, so Antennen so überentwickeln mussten, um immer genau zu wissen, was wird jetzt hier von mir gefordert, wie passe ich mich am besten an und was ja auch dann später größere, mehr oder weniger größeres Leid, je nachdem, wie es sich ausprägt, hervorrufen kann, ne? Also schlimmstenfalls spürt man die eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr und kann sich selber gar nicht so leben. Aber das, was ich höre, eigentlich hast du, ist daraus jetzt eigentlich wie so ein, ja, einfach so ein kraftvolles, schönes, empathisches Werkzeug für dich geworden, mit dem du eben andere Menschen in diesen Prozessen begleitest. Und ich kenne es selber auch. Und das, dann ist es eigentlich, ja, die eigene Biografie so angenommen und so integriert zu haben. Und ich glaube auch, dass es vielen Eltern, die zu uns kommen, irgendwie ganz ähnlich geht, wenn sie sich dann öffnen und merken, ach, ich konnte
Also ich vermeide immer so ein bisschen den Begriff Heilung, weil es hört sich auch so groß an und so spirituell. Und trotzdem ist es im Sinne von ganzer werden. Ich hole ein Stück von mir nach Hause und kann irgendwie ganzer werden. Oder das ist irgendwie so das erlebst du wahrscheinlich auch.
Ja, ich bin bei solchen Begriffen auch zurückhaltend, aber ja, das völlig recht. Also ich glaube, dass einerseits das ist die wohlwollende Interpretation dieser Geschichte und auch diese Erfahrung, hey, es geht auch anders. Nur manche Tage fühlt sich das überhaupt nicht so an. Und das ist dann okay. Ne? Das erinnert mich dann auch ein Stück weit, ich bin hier nicht der große Experte, der irgendwie jetzt alles geschnallt hat und alles irgendwie geheilt und geklärt hat, sondern ich habe genauso noch Themen und das und oft ist gerade diese Resonanz, also weil ich weiß, wie es sich anfühlt, in bestimmten Schmerzen, in bestimmten Lernprozessen zu sein, kann ich viel leichter möglicherweise verknüpfen oder in den Kontakt gehen mit den Klienten, die ich da habe. Und wenn das nicht wäre, ich quasi so tun würde, als wäre alles quasi schon heilig, ich glaube nicht, dass meine Arbeit davon profitieren würde.
Ich glaube, das würde den Druck in den Menschen dann doch auch wieder erhöhen. Ne? Da ist jemand irgendwie so perfekt und
Genau.
das.
Und wir kriegen uns durch unsere Kinder und auch durch die, ne, durch unsere Partner und das Ganze drumherum auch immer wieder sehr klare Signale. Hey, hier, ne, da gibt es noch genug zu tun. Sei mal ein bisschen demütig und
Ich habe
bescheiden.
mal meine Söhne, die Zwillinge sind 8, die habe ich noch nicht gefragt, so, sag mal, wie würdet ihr mich eigentlich beschreiben? Wie findet ihr mich so? Und dann waren die beiden irgendwie so ein bisschen so, ach, manchmal irgendwie ein bisschen seltsam. Und irgendwie, ja, wahrscheinlich ist das so. Auch so eine Mutter, die es immer so genau wissen will und die auch vielleicht manchmal ganz anders ist als so als andere Mutter. Das fand ich auch nochmal schön. Ja, es war irgendwie spannend zu hören. Carsten, zum Abschluss, was machen wir jetzt mit den Frauen, die zuhören, sagen, okay, gehe ich jetzt zu meinem Mann, sage, du musst mal, der Carsten hat gesagt, du musst mal einfach dein Herz ein bisschen spüren.
Ja, also das hätte mich massiv überfordert, hätte ich das vor 5 Jahren gehört oder so. Ich glaube, das ist nicht der Weg, weil dann ist wieder diese Rollenverschiebung. Ich glaube, erstens, wenn die Frauen bei dir sind, ist das schon voll gut, ne? Weil dann diese Sensibilität, dieses Bewusstsein dafür, dass der Partner genauso bedürfnisorientierten Respekt verdient und den Raum braucht zur Entwicklung, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür schon viel höher. Das heißt, da könnte ich mir vorstellen, dass da mehr Entwicklung schon alleine passiert. Und ich dann immer mehr schaue, okay, wo gehe ich in die Überverantwortung? Wo ist es vielleicht noch Übergriffigkeit? Wo kann ich die zurücknehmen? Wo schaffe ich vielleicht Gelegenheiten? Und da kennt ihr hoffentlich eure Partner besser, als ich das jetzt hier allgemein sagen könnte. Wo gibt es Momente, wo sie wirklich offen sind, auch zuzuhören? Und das erlebe ich immer wieder bei Paaren, die über Jahre quasi gegeneinander gekämpft haben und dann plötzlich zuhören dem anderen. Und dieses wirklich Echtsein, ne? Ich hab keinen Bock mehr auf, dass ich hier mich alleine fühle, dass ich will nicht diese ganzen Sachen alleine machen, ich kann das nicht mehr. Also wirklich diese Ehrlichkeit, diese Echtheit, die ich oft den Vätern mitgebe, eben auch auf mütterlicher Seite zu zeigen und nicht so zu tun, als wäre das alles in Ordnung. Ne? Und das heißt nicht, dass ich die ganze Zeit meinen Frust raushaue und den anderen verantwortlich für mache, sondern dafür, für meine Echtheit, für meinen Status, den ich jetzt habe, die Verantwortung übernehme und das auch klar und möglichst halbwegs respektvoll zu kommunizieren. Und dann, wenn ein Partner, eine Partnerin sich nackig macht sozusagen in diesem emotionalen Ebene, dann ist es viel leichter auch für Männer, da mitzugehen. Das merke ich in meinen Seminaren, meinen Gruppen, wenn die erste Angst überschritten ist und sich da und ich quasi vorangehe in dieser Emotionalität, dann können die anderen Männer alle viel schneller einsteigen. Und ich glaube, das geht auch im Partnerschaftlichen ganz gut, wenn ihr als Frauen da ein Stück weit vorangeht und nicht in diesem Lehrerton, sondern in diesem, ich gucke bei mir und ich zeige mich mit dem, was da ist. Und du kannst gern mitkommen. Und wenn das die ersten 3, 4, 5, 10 Mal nicht funktioniert, ich bleib dran.
Ja, ich nicke hier, das sieht man im Podcast nicht so ganz intensiv. Und ja, da auf diesen Zug möchte ich jetzt doch nochmal mit aufspringen, weil ich den so wichtig finde. Und ich hatte es mir ein paar Sätze vorher schon aufgeschrieben. Das ist nämlich oft das, was wir auch sehen in unseren Vorgesprächen. Es ist auf der einen Seite natürlich, sich alleine zu fühlen, sich als Einzelkämpferin zu fühlen, mit den Kindern. Und gleichzeitig kommt dann ganz oft raus, weiß dein Mann eigentlich, wie es dir geht, wie du dich fühlst, dass du, und dann ist nämlich ganz oft, die wollen dann alleine in die Gespräche kommen, und woher sollen sie es wissen? Und oft braucht es Monate, manchmal sogar Jahre, bis sie dann tatsächlich im Coaching sind, weil die Frau streckt die Fühler aus, zeigt sich, damit hat sich vor ihrem Mann aber noch gar nicht mit dem Thema gezeigt. Und die wenigsten Männer sagen, ja, das ist mir egal. Weil die interessieren sich ja auch für ihre Frauen und kommen dann ja auch ins Mitgefühl und sind oft richtig bestürzt, das irgendwie so zu hören. Und das hat natürlich auch wieder was damit zu tun, mit unseren Erfahrungen. Wie sehr konnten wir uns vielleicht früher anvertrauen? Aber deswegen, also das fängt ja so viel früher an. Und je länger ich diese Arbeit mache, desto mehr sehe ich auch so, ach Mensch, wo können wir denn da noch aufklären und noch mehr? Aber genau das. Und deswegen finde ich es so schön, dass du das sagst. Nicht zu warten, bis einem der Kragen platzt, sondern sich daran vielleicht zu erinnern, hey, ich habe mich mal in diesen Menschen verliebt. So vielleicht an die Abende, ich hatte die nicht jeder, aber die Nächte, die man so durchgesprochen hat und sich so nah war. Und dieser Mensch ist immer noch da und der interessiert sich immer noch für uns. Und ja, sich da zu öffnen, von sich zu erzählen, vielleicht von der Einsamkeit, vom Schmerz, von der Verzweiflung, von der Angst und nicht zu sagen, du machst das hier nicht richtig. Ne, das finde ich nochmal einen ganz, ganz schönen Hinweis, weil ich
Es
glaube,
gibt,
in unserem
ja,
Buch ist egal.
jetzt grätsche ich da so rein, ne? Aber ich glaube, diese Haltung, die wir auch bei den Kindern so haben, es gibt einen Grund, einen Sinn dahinter, warum sich die Männer an unserer Seite so verhalten. Und vielleicht auch da eine ähnliche Haltung wie bei unseren Kindern zu entwickeln, zu forschen, eine Möglichkeit des Gesprächs irgendwie zu schaffen, ohne in einen Vortrag zu gehen oder sowas. Also Männer haben ein begrenztes Repertoire, bestimmte Sachen eben auch genauso anzugehen, erstmal. Aber das ist zutiefst erweiterbar und das geht nicht durch noch mehr Druck und noch mehr Stress und noch mehr Anforderungen, wenn die meisten Männer, die zu mir kommen, eigentlich schon das Gefühl haben, ich habe permanent schlechtes Gewissen, ich fühle mich ständig überfordert mit all dem und trotzdem reicht es an keiner Stelle. Na, und deswegen ist, glaube ich, weniger da oft mehr.
Ja, wow, ich bin gerade so viel im Hintergrund. Mensch, wir könnten also wirklich auch gemeinsam Dinge mal erzählen noch. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch wirklich ewig lange weitersprechen, weil ja, es liegen so viele Themen unten drunter. Und ich bin total begeistert, Carsten, dass du diese Arbeit so machst und die Menschen und ja, die Väter und die Paare an den Stellen abholst. Und das ist gut zu wissen. Das lässt mich ein bisschen ruhiger schlafen. Dass du einen Beitrag leistest. Und ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier auch so offen über dich gesprochen hast und über deine Arbeit gesprochen hast. Abschließend noch, wie erreichen dich die Menschen? Wo ist es am besten, am schnellsten, was auch immer?
Ich bin ja noch bei Instagram, auch wenn ich da ähnliche Zurückhaltung habe wie du.
Ich habe gestern das erste Mal seit 3 Monaten oder seit 2 Monaten wieder eine Instagram-Story gemacht. Ich kann
Ah, okay.
mir
Also
vor,
bist du ein
wie.
bisschen rückfällig geworden, oder?
Jein.
Also bei Instagram unter Carsten Fonno einfach nur den Namen mit dem Punkt und auch meine Webseite heißt genauso. Und für alle, die vielleicht in mein Buch reinschauen wollen, die einfachste Adresse ist einfach vaterbuch.de. Das ist quasi so der erste bedürfnisorientierte Ratgeber aus Vätersicht für Väter. Und glaube ich, eine schöne Ergänzung zu deinem Buch.
Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest inspirierende Impulse mitnehmen, vielleicht irgendwelche Aspekte, die du noch vorher nicht kanntest und dein Wissen vertiefen, denn wir denken manchmal so, ja, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Und Wiederholung und nochmal vielleicht das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, ist einfach so wichtig, auch für unseren ganzen Alltag. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir schreibst, wie es dir gefallen hat, wenn dich die Folge inspiriert hat, dann teile sie super gerne mit Menschen, die dir nahestehen und von denen du denkst, dass sie ihnen eben auch weiterhelfen könnten. So können wir die Aspekte und die Impulse unserer Arbeit eben noch weiter in die Welt hinausbringen. Dafür brauchen wir einfach deine Unterstützung und ich freue mich auch wahnsinnig, wenn du hier eine 5-Sterne-Rezension hier lässt unter dem Podcast, wenn er dir gefällt, wenn er dir weiterhilft, denn auch das hilft mir und meiner Arbeit hier weiter, um besser gefunden zu werden von anderen Eltern, denen dieser Podcast auch weiterhelfen kann. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Nur so kann das Projekt hier weiterhin auch erfolgreich sein. Und ich freue mich immer wahnsinnig darüber, das Ganze tun zu können. Also danke für deinen Support und eine gute Woche dir noch.